Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Ja, gewiss gibt es eine Unsicherheit, auch in der Kunstgebiet und nicht am wenigsten auch innerhalb der BBC. Aber im Moment läuft die Arbeit genau, wie es früher auch gelaufen hat. Vielleicht die größten Spannungen habe ich gerade nach der Volksabstimmung in 2016 gefühlt. Dann hat sich die Situation etwas beruhigt und jetzt wieder natürlich, weil wir die entscheidenden Momente jetzt leben und sehen werden, wie es alles dann gehen wird, dann natürlich hat es sich wieder ein bisschen belebt. Aber eigentlich direkt in die künstlerische Arbeit hat das keine Wirkung. Also wir haben dann nach wie vor und machen Musik und lieben es, was wir machen.
Es gibt auch keine Erwartungen, dass jetzt ein Orchester, was zur BBC gehört, mehr englische Musik spielen muss?
Überhaupt nicht, nein. Also wir spielen ja sowieso schon sehr viel englische Musik, britische Musik und darüber ist überhaupt nicht die Rede.
Welche Aufgaben hat denn das BBC Symphony Orchestra im Vergleich zu den anderen Orchestern in London zum Beispiel? Also bei uns in Deutschland und in Finnland ist es genauso, das Radioorchester hat eine spezielle Aufgabe, mehr Gegenwartsmusik, mehr Neues, mehr Unbekanntes zu machen als die anderen, nicht nur Sibelius und Beethoven.
Ja, das Repertoire ist bei der BBC Symphony Orchestra auch viel breiter als in jeglicher anderen London Orchester und eigentlich auch im ganzen Land. Und es ist uns natürlich sehr wichtig, für diese Aufgabe mit Auftragswerken zu erfüllen und auch damit, dass wir dann auch ältere, unbekannte Musik wieder ins Licht bringen. Und das machen wir ständig von Tag zu Tag, nicht nur in speziellen Projekten, sondern auch ganz integriert in unsere Programme.
Sie haben ja gerade bei den BBC Proms, die jetzt noch laufen, eine große Aufgabe, das Orchester zumindest, und Sie machen ja teilweise auch die Konzerte. Werden dieses Konzert jetzt auch übermorgen, glaube ich, schon bei den Proms selber spielen? Und dann die Last Night müssen Sie als Chefdirigent auch machen. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Das ist ja nur was ganz Typisches, was es sonst nirgendwo gibt.
Ja, Last Night ist, ich würde sagen, es ist fast ein Doppelkonzert. Also es gibt Musik für fast zwei gewöhnliche Konzerte. Also es ist nur einfach sehr viel Musik und viele kurze Stücke auch. Das ist das Charakter des Abends. Es ist ja ein Fest. Und auch irgendwo, wo man eigentlich eine Feststimmung bauen muss, aber auch Momente für eine ruhige und bedächtigte Augenblicke auch dazwischen zu sein. Also zu viel Fest ist ja nicht auch nicht gut. Und The Last Night of the Proms ist ja eine große, große Tradition. Es hat sich während der 80 Jahre jetzt geformt und lebt immer weiter mit einigen neuen Themen jedes Jahr. Aber trotzdem ist das Format ist ziemlich ähnlich geblieben.
Sie müssen auch etwas sagen, Sie müssen eine Rede halten.
Ja, die Rede ist natürlich etwas, das für einen Dirigenten vielleicht nicht so ganz natürlich kommt. Dafür habe ich zum Beispiel eigentlich keine Ausbildung, aber es hat irgendwie eine versammelnde und entspannende Wirkung auf das Publikum. Auf mich ganz der Gegenteil, weil man muss ja genau abwägen, was man sagt, wie man es sagt und so weiter und auch in einer Fremdsprache natürlich. So, es ist immer spannend, aber ich finde, ich habe es jedes Mal ein bisschen besser gemacht. So, wir werden sehen dieses Jahr.
Sie machen das jetzt zum sechsten Mal direkt? Nein.
Vierte Mal, weil jedes anderes Jahr macht es Last Night jemand anderer. Also es muss nicht.
Das macht nicht automatisch der Chef.
Nein, nein, das wäre ein bisschen zu viel, glaube ich, und auch ein bisschen monoton. Also es ist immer mit anderen Dirigenten gibt es auch eine neue Betonung, neue Atmosphäre. Und letztes Jahr hat das Sir Andrew Davies gemacht, der ehemalige Chefdirigent des Orchesters. Und ich denke, das wurde auch sehr geschätzt.
Sie haben insgesamt drei Positionen, wo Sie künstlerischer Leiter sind. Sie sind auch immer noch in Stockholm und BBC, aber nicht mehr. Also das war auch, Sie haben von drei auf zwei reduziert, weil es doch sehr schwer zu machen ist. Also die Frage des Zeitmanagement, die künstlerische Inspiration muss man ja doch sehr vorsichtig behandeln.
Ja, das stimmt. Und ich finde, je älter ich werde, desto mehr Zeit brauche ich, um meine Motivation und meine Inspiration wieder aufzubauen. Nach einem großen Projekt ist es schwieriger geworden. Und natürlich andererseits hat man auch mehr Ruhe und mehr Erfahrung. Aber es ist immer eine Gefahr, dass man langweilig wird. Und das ist etwas, was ich immer gegen kämpfe. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber ich habe ja eine große Aufgabe vor mich. Ich werde nächstes Jahr als Professor in der Sibelius Akademie anfangen, also für Orchester dirigieren und Orchesterstudien auch.
Dann treten Sie auch da in große Traditionen, große Fußstapfen, wie man auf Deutsch sagt. Alle finnischen Dirigenten, und da kommen wir jetzt gleich zum letzten Stück des Abends, sind ja aufgewachsen mit den Sibelius-Sinfonien. Ich glaube, keiner kennt sie so gut wie jemand, der in Finnland Dirigieren studiert hat, egal ob er Finne oder Schwede oder sonst wie herkommt. Aber es gehört einfach zur Ausbildung dazu. Und sie machen natürlich die Sinfonien immer wieder regelmäßig und sie müssen sie auch immer wieder neu entdecken. Wie ist das jetzt mit der fünften Sinfonie, die ja zu den beliebtesten gehört?
Ja, es kommt automatisch mit der Musik. Sibelius Musik ist so etwas, das eigentlich sehr viele interpretatorische Freiheit toleriert, wenn man die Basisregeln kennt und sie auch schätzt. Ich finde es schade, dass in den letzten Jahrzehnten fast nur noch finnische Dirigenten viel Sibelius dirigieren. Also natürlich mit der Ausnahme von Sir Simon Rattle, aber in den früheren Jahrzehnten gab es viele, viele große internationale Maestros, die alle Sibelius gemacht haben. Und heutzutage ist es sehr wenig geworden. Nur noch Finnen und einige Einzelnen. Der Herbert Blomstedt natürlich auch als ein wichtiger Künstler. Aber ja, ich sehe es als eine meiner Aufgaben, Sibelius wieder ins internationale Feld auch einzubringen. Und das ist einfach die Reichtum der Interpretationstradition. Muss nicht verloren gehen.
Liegt es vielleicht auch an dieser globalisierten Musikwelt, dass jeder so eine Spezialität haben muss und man denkt letztlich, der Franzose macht Ravel und Debussy am besten und der Russe macht Tschaikowski am besten?
Aber das ist ja genau das Gegenteil von Globalisierung. Also, dass man irgendwie in so eine Pigeonhole, wie sagt man das auf Deutsch, in so eine eigenen Lücke, dass jeder muss nur bei seinen bleiben. Ich finde, Globalisierung ist eine Mitwirkung von allen Kulturen zusammen und dass es irgendwie Einflüsse kommt von vielen Kulturen. Und das wäre auch im Falle Sibelius sehr, sehr gut.
Nun ist das Programm, was Sie heute Abend dirigieren und in 2 Tagen auch noch in London bei den Proms machen werden, genau ein gutes Beispiel dafür. Ein englisches Orchester mit einem finnischen Dirigenten macht Musik, die auf keinen Fall englisch ist. Also wir haben Mussorgsky, wir haben Andriessen, wir haben Neuwirth und wir haben Sibelius am Ende. Was verbindet diese 4 doch sehr unterschiedlichen Stücke? 2 sehr bekannte Stücke und 2 neue Werke.
Die Natur, würde ich sagen. Jedes Stück hat einen Aspekt über Natur. Sei es jetzt die Natur als solches oder die menschliche Natur oder die tierische Natur, wie im Andriessen Stück. Und ich finde, auch diese gewisse Hexerei, die in Mussorgsky gibt, wird auch weitergeführt im Andriessen Stück und auch eigentlich im Trompetenkonzert von Olga Neuwirth. Und vielleicht auch ein bisschen in der Sibelius-Sinfonie, finde ich auch. Da gibt es diese bisschen mystische Atmosphäre und es könnten auch da irgendwie Geister herrschen.
Nun gibt es eine Verbindung zwischen Mussorgsky und Sibelius auch. Es gibt eine Urversion und es gibt bearbeitete Versionen. Nun macht man von der Nacht auf dem Kahlen Berge von Mussorgsky immer nur die Fassung von Rimski-Korsakow, die Mussorgsky nicht approbiert hat, sozusagen, also die er nicht genehmigt hat. Es gibt seine eigene und die macht niemand. Wie geht es Ihnen damit?
Sehr gut, aber dann ist das Stück nicht mehr ein Eröffnungsstück eines Programms, wenn man die Originalfassung macht. Es ist so viel länger. Es ist, glaube ich, fast 25 Minuten. Also wäre das Konzert dann ziemlich lang geworden. Und natürlich, ich finde diese rohe Energie und dieser Reichtum von Inspiration sehr, sehr stark bei Mussorgskys Originalversion. Aber diese Version von Rimsky, es funktioniert ja wunderbar als Konzerteröffner. Und deswegen wird sie immer wieder gemacht. Das Programm müsste irgendwie umgekehrt werden, wenn man diese Originalfassung machen würde. Was natürlich sehr interessant wäre auch.
Das Stück von Louis Andriessen ist eine europäische Erstaufführung und es ist wie immer bei ihm eine besondere Instrumentenkombination. Wie gehen Sie damit um, dass da sehr untypische Instrumente, Bassgitarre, Gitarre, Drumset und auch, ich glaube, auch die anderen Instrumente werden anders behandelt als in der traditionellen Schreibweise für ein Sinfonieorchester. Wie gehen Sie damit um? Muss man sehr darauf achten, dass jedes Instrument einen speziellen Charakter darstellen kann?
Es gibt natürlich Balancefragen, weil die Gitarren zum Beispiel, es gibt eine Gitarre und eine Bassgitarre, die werden ja elektronisch verstärkt, dass es irgendwie im Ganzen passt. Und auch muss man sagen, die Solostimme ist ungewöhnlich, weil sie ist für eine Jazzkünstlerin geschrieben. Aber dann andererseits gibt es auch in diesem Stück eine fast neoklassische Harmonie und eine Art von Schreiben, das eigentlich den Grenzgang zwischen klassischer Musik und Jazz-Einflüsse in einer sehr interessanten Weise umgeht. Auch die Saxophone natürlich, die fügen hinzu einen bestimmten Charakter und es ist wirklich eine eigenartige Kombination von diesen verschiedenen Elementen. Aber die sind irgendwie getrennt, nicht zusammengefasst, wie zum Beispiel man in einigen Mio-Stücken von früherer Zeit erlebt.
Und mit dem Jazz geht es auch nach der Pause weiter in dem Trompetenkonzert, was natürlich kein Trompetenkonzert im eigentlichen Sinne ist, von Olga Neuwirth. Auch da eine Verbindung von klassischer Tradition, angefangen bei Haydn bis hin zu Miles Davis, der die Trompete ganz anders behandelt hat natürlich. Das Orchester hat eine eher nachgeordnete Rolle, ist Begleitung für einen, nicht Star-Solisten, aber doch für einen Virtuosen.
Ja, wirklich einen Virtuosen. Und mit Håkan Hardeberger kommt die Solostimme wirklich sehr, sehr schön raus. Und ich finde, der Titel dieses Stückes, Miramondo Multiplo, das begreift dieses, ich sehe die Welt in vielen verschiedenen Weisen. Das ist für mich eigentlich der Schlüssel in diesem Stück. Und es gibt zahlreiche Zitaten von Mahlers 5. Symphonie bis zu Bring in the Clowns. Und es ist irgendwie so eine Weltvision, das ein bisschen fast Gustav Mahler ähnlich ist. Aber natürlich in einer ganz modernen Weise.
Und am Ende hören wir Sibelius' 5. Symphonie. Die Natur spielt eine Rolle. Das ist aber fast bei Sibelius schon so ein Klischee, was viele Leute eigentlich vermeiden möchten oder auch gar nicht mehr hören möchten. Sibelius hatte nicht immer nur die Vorstellung von den Schwänen oder den Wildgänsen oder wer auch immer dort zieht. Es ist ja nun der letzte Satz in der 5. Symphonie besonders darauf bezogen. Aber es gibt auch viele andere Ideen und er hat ja gerade an dieser Sinfonie über 5 Jahre gearbeitet, aus der schlimmen Kriegszeit bis vor genau 100 Jahren, wo dann diese Version fertig war. Sie können das vergleichen, auch die anderen Versionen. Man macht jetzt nur die späte immer, wo er, denke ich, auch schon einen Kompromiss gesucht hat zwischen seinen sehr individuellen, modernen Vorstellungen, die in der 4. Symphonie sehr deutlich sind, diese harte und sehr knappe, dezidierte Schreibweise. Und jetzt ist es vielleicht schon wieder etwas netter für die Ohren, für das Publikum.
Ja, etwas weicher geworden, das stimmt. In der ersten Version von der 5. Symphonie von Sibelius, die interessanterweise in 4 Sätzen ist, genau wie auch die 4. Symphonie, da sieht man, es ist eigentlich eine direkte Nachfolge von der 4. Symphonie. Aber in der endgültigen Version hat sich vieles verändert. Es ist jetzt in 3 Sätzen. Zwar der erste Satz ist ein Doppelsatz, wo 2 ganz verschiedene Arten von Energie sich zusammenbinden, aber mit der gleichen Material. Und ich sehe es wie ein Baum, der wächst und verschiedene Rundgänge macht und die Struktur ist sehr organisch. Es muss auch in der Aufführung, finde ich sehr wichtigerweise, keine Lücken oder schrägen Veränderungen geben, sondern alles geht organisch, langsam, gradweise. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, diese Naturelement, die ist ja ein Teil von Sibelius' Musik und die kann man nicht davon trennen. Aber natürlich ist es nur der Oberteil, die Oberfläche. Es gibt auch viel Menschliches, denke ich, Innerliches in seiner Musik, besonders in dieser Periode, in der 4. und 5. Symphonie. Das kommt auch aus in einigen ganz kurzen, aber sehr viel erzählenden Aufführungszeichen, wie zum Beispiel Pathetico, dass er am Schluss des ersten Teils, der ersten Satz, schreibt. Also es ist nicht nur die äußerliche, natürliche Welt, sondern auch die innerliche.
Hören Sie aus diesem Werk, auch in diesen verschiedenen Versionen, irgendetwas, was er aus seiner Zeit, aus dieser schlimmen Zeit, diesem Krieg, der ja für Finnland ein Riesenproblem war und lange nachgewirkt hat, dass da in dieser Musik irgendwas vorkommt? Weil es gibt ja andere, also Schostakowitsch muss man jetzt nicht nehmen, aber auch Carl Nielsen hat ja viel reingenommen in seine Musik, die außerhalb von politischen oder sozialen Ereignissen kommt. Und ist das bei Sibelius eher so wie bei Richard Strauss? Man wundert sich, dass er sowas wie die Alpensymphonie schreibt und draußen ist dieser schlimme Krieg. Wie ist das bei Sibelius und jetzt speziell bei diesem Stück, was aus dieser Zeit kommt?
Genau. Und man muss dazu sagen, dass das Erste Weltkrieg für Finnland nicht nur das Erste Weltkrieg bedeutet hat, sondern auch ein sehr schwieriges Brüderkrieg oder ein sehr schwieriges Bürgerkrieg in 1918, die zwar nur 4 Monate gedauert hat, aber sehr, sehr viele, viele Wunden hintergelassen hat. Und da war auch Sibelius und seine Familie sehr beeinträchtigt, weil die haben ja in einer Zone gelebt, die von den Roten kontrolliert war und haben auch sich etwas gedroht gefühlt, obwohl eigentlich, glaube ich, nichts Richtiges passiert ist. Aber das ist natürlich von Tag zu Tag so zu leben, ist schwierig. Und es ist interessant, die Versionen von der 5. Symphonie zu vergleichen, weil in der ersten Version gibt es kaum diese tragische Element, aber in der endgültigen viel davon. Und er hat ja irgendwo geschrieben, meine 5. Symphonie, und jetzt ist er der letzte endgültige Fassung, enthält Erde, Würme und Misere. Also es gibt vieles, das eigentlich fast unglaublich tragisch rauskommt. Aber dann natürlich, es gibt auch, ich glaube, eine vorwärtsblickende Ende zum Stück. Also die Sonne bricht sich durch die Wolken am Ende, ganz am Ende. Und dieser Aufbau ist, finde ich, sehr, sehr stark.